Ja, ich darf euch auch noch mal alle ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ich denke, es ist immer wieder wunderbar, dass wir so in Gottesdiensten so die besondere Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus erleben dürfen unter seinem Wort. Und wir dürfen mal gespannt sein, ja, welche Erkenntnisse uns der Herr heute aus seinem Wort mit in diese neue Woche gibt. Und wir wissen ja, dass wir vor einiger Zeit mit dem Petrus, mit dem ersten Petrusbrief begonnen haben. Und wir machen heute Fortsetzung, und zwar mit den Versen 10, 11 und 12 aus dem ersten Kapitel. Also 1. Petrus 1, die Verse 10, 11 und 12. Da hören wir Folgendes. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, so auf euch kommen sollte, und haben geforscht, auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach, welchen es offenbart ist, denn sie haben es nicht sich selbst, sondern uns dargetan, was euch nun verkündigt ist durch die, so euch das Evangelium verkündigt haben durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel gelüstet zu schauen. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, wir danken dir, Jesus Christus, dass du jetzt mitten unter uns bist und dass auch du auch derjenige bist, der uns jetzt dieses Wort aufschließen möchte, und schenke uns die nötige Wachsamkeit, Konzentration jetzt auf deinen Text hin. Und wir möchten dir alle Ehre geben, dich preisen und rühmen. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir befinden uns immer noch in der Einleitung. Und zwar, wenn wir mal kurz Revue passieren lassen, Petrus sagte ja erst einmal, wer er ist, an wen er den Brief schreibt und wie er seinen Gruß so weitergibt. Und dann kommt ja die große Lobrede an den lebendigen Gott in diesen Versen 3 bis 12, wovon wir also heute diese Verse 10, 11 und 12 betrachten wollen. Und was hat dieser lebendige Gott an den Christen damals im kleinen asiatischen Raum getan? Ja, was hat der lebendige Gott eigentlich mit den Christen zu allen Zeiten, bis in unsere Zeit hinein getan? Und da wissen wir, Petrus spricht da von der Wiedergeburt, Petrus spricht von diesem unwahrscheinlichen Erbe, das im Himmel hinterlegt ist, sozusagen schützend, wo keiner drankommt. Und er beschreibt den Jesusweg, und jetzt beschreibt er in diesen Versen 10, 11 und 12 nochmal etwas ganz Faszinierendes. Und in diesen drei Versen tauchen ja nun ganz wichtige Begriffe ein. Und zwar entdecken wir, dass Petrus uns in die Vorstellung hineinnimmt, dass der lebendige Gott eine Geschichte des Heils und der Rettung hat. Damit nimmt er uns also da wirklich hinein. Und diese Geschichte des lebendigen Gottes, die fällt nicht einfach so vom Himmel, die kommt nicht einfach so zufällig, sondern sie ist geplant. Sie ist gedacht vom lebendigen Gott. Und was er nun geplant und gedacht hat, das hat er ganz bestimmten Personen weitergegeben, die das aufgeschrieben haben, und wir heute können es lesen und dabei entdecken, dass das, was der lebendige Gott geplant, gedacht und weitergesagt hat, sich auch tatsächlich ereignet hat, tatsächlich Realität geworden ist. Und diese drei Schlagworte, Plan, Wort, Tat oder gedacht, gesagt, getan, diese Schlagworte ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel. Das ist das Erste, was wir entdecken, wenn wir diese drei Verse betrachten. Das Nächste ist, dass wir natürlich eine Reihe dieser alttestamentlichen Empfänger des Wortes Gottes kennen. Wir kennen diese großen Koryphäen, nicht Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Amos und wie sie alle heißen, und stellen dabei fest, dass diese alttestamentlichen Propheten die Pläne Gottes zwar mitgeteilt bekommen haben, dass sich aber ihre Erfüllung, die Erfüllung dieser Pläne, zu ihrer Zeit noch nicht so dargestellt haben und dass sie deshalb so intensiv bemüht waren, herauszubekommen, wann sich endlich das, was Gott gedacht, geplant und gesagt hat, realisieren würde. Und dabei entdecken wir noch etwas faszinierend, dass es nämlich hier in diesem Text heißt, dass der Geist Christi in ihnen wohnte. Das wird ja hier so besonders betont. Das wird hier nicht so allgemein gehalten, der Heilige Geist, sondern es heißt hier ganz speziell, dass der Geist Christi also in ihnen wohnte. Und das ist natürlich für uns, ist das natürlich eine ganz wichtige Belegstelle, einmal für das Wirken Jesu Christi im Alten Testament, ja, und auch für die Präexistenz Jesu Christi deutlichst vor der Zeit vor Bethlehem. Und alles, was mit diesen Ereignissen also da wirklich zusammenhängt. Das heißt also, im Alten Testament hat Jesus Christus durch den innewohnenden Geist, ja, mit den Propheten regiert, hat er gewirkt in einer wunderbaren Art und Weise und auch bei all den Unterschiedlichkeiten, die es auch unter diesen Propheten also da in der Tat gab. Das heißt also, wenn wir das Alte Testament aufschlagen, dann begegnet uns derselbe Gott, nämlich Jesus Christus, wie eben auch im Neuen Testament. Aber wir entdecken noch etwas mehr. Und zwar, dass auch für diese alttestamentlichen Autoren, für diese alttestamentlichen Propheten, ja, das Thema Jesu Christi eben ein ganz großes Thema war. Nicht eben nur Israel, sondern eben auch Jesus Christus. Wann kommt er? Wie kommt er? Wie verbindet sich das alles damit? Das waren für die alttestamentlichen Propheten eben ganz wichtige Fragen. Und zwei Schlagworte, schon hier in diesen drei Versen, zwei Schlagworte zeigen in aller Deutlichkeit, schon im Alten Testament weisen sie schon hin auf das zukünftige Auftreten des Messias. Wenn es nämlich hier in diesem Vers 11 heißt, die Leiden, die über Jesus Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Also da wird es schon ganz deutlich eben darauf hingewiesen. Ja, und dann gibt's noch eine Besonderheit. Dann gibt's noch eine Besonderheit, die da auffällt, dass nämlich dieser Vorgang der Entfaltung der Heilsgeschichte Gottes, nicht die sich jetzt auf den Messias konzentriert und geoffenbart eben durch den innewohnenden Geist Jesu Christi, dass dieser Vorgang nicht nur die Propheten, die alttestamentlichen Propheten in eine besondere Rolle hineinnimmt, sondern der lebendige Gott hat es noch weiter gefasst, sondern auch die Engelwelt. Das heißt, die Engel nehmen sozusagen an der Umsetzung, an der Realisierung der Pläne, der Gedanken Gottes teil, in welcher Form auch immer. So, liebe Geschwister, wenn wir diese Vorbemerkungen mal alles wahrgenommen haben, dann kann man sich natürlich jetzt die Frage stellen, ja, warum packt der Apostel Petrus diese drei Verse noch in diesen Lobpreis hinein? Das sind ja jetzt nicht unbedingt Verse, mit denen ich Gott jetzt loben würde. Denken wir vielmehr an die Verse 3-9. Ich lobe Gott, dass er mich wiedergeboren hat. Ich lobe Gott, dass ich zum Glauben gekommen bin. Ich lobe ihn, dass er einen neuen Menschen gemacht hat und so weiter und so fort, dass wir dieses Erbe haben, dass wir auf den Himmel zusteuern. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt Gott mit diesen Versen loben. Und trotzdem drückt der lebendige Gott mit diesen drei Versen etwas Wunderbares aus. Ich will euch ganz ehrlich sagen, ich stand vor diesen drei Versen, hatte auch mit Brunhilde darüber gesprochen, ob man diese drei Verse bringen kann oder ob man sie überschlägt. Aber die Frage, die jetzt kommt, die hat mich wirklich dazu bewogen, also intensiver über diese drei Verse nachzudenken. Also der Apostel Petrus drückt also mit diesen drei Versen wirklich etwas Besonderes aus und sagt den versprengten Christen damals im kleinasiatischen Raum, wie natürlich auch uns heute, erkennt ihr eigentlich, merkt ihr eigentlich, was ihr für ein Glück habt, was ihr für ein Vorrecht habt, dass ihr jetzt in der Zeit lebt, in der ihr jetzt lebt? Gott hat einen Plan festgelegt vor Grundlegung der Welt. Diesen Plan hat er dann seinen alttestamentlichen Propheten weitergesagt, mitgeteilt. Und jetzt sagt er, und ihr, lieben Christen, ihr steht jetzt im Gegensatz zu diesem Propheten auf einem ganz anderen Level. Ihr seid nämlich jetzt diejenigen, die das erleben dürfen, was der lebendige Gott geplant, gedacht und dem Propheten weitergesagt hat. Ihr seid jetzt diejenigen, die ja sozusagen die Zeit der Erfüllung erleben dürfen. Erkennt ihr wirklich dieses Vorrecht, das ihr habt, dass ihr jetzt in solch einer Zeit leben dürft? Das ist letztendlich der Gedankengang des Apostel Petrus, was diese drei Verse anbetrifft. Und jetzt können wir so langsam verstehen, warum der Apostel Petrus diese drei Verse in diesen Lobpreis hineinpackt. Genau das sagt er nämlich jetzt den versprengten Christen damals im kleinen asiatischen Raum. Das sagt er uns Christen, die jeden Morgen da aufgestanden sind oder die jeden Morgen aufstehen und sie fragen, mal sehen, was der heutige Tag bringt, angesichts dessen, dass ich Jesus Christus nachfolge. Und liebe Geschwister, ich hoffe, wir merken, dass dieses Thema, dass dieser Gedankengang des Apostel Petrus heute genauso hochaktuell ist wie damals. Ich hoffe, wir spüren das. Ich hoffe, wir merken das. Wenn du nämlich aus einer biblischen Perspektive nicht wahrnimmst, wie deine geistliche Situation zu beurteilen ist, dann kommst du mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer kompletten Fehlbeurteilung deiner Situation, deiner Lage. Denn betrachten wir es doch mal ganz nüchtern. So prickelnd sieht es mit dem christlichen Glauben doch nicht aus. So prickelnd sieht es doch wirklich nicht aus. Man kommt sich doch als Christ im 21. Jahrhundert, im Restabendland Europas, kommt man sich doch eher vor wie so ein Dinosaurier. Muss man doch wirklich sagen. Und dass man sie fragt, ja, gibt es überhaupt noch solch ein Exemplar? Ich habe gedacht, die wären schon alle längst ausgestorben. Und tatsächlich, da gibt es noch Christen, die noch leben und die noch atmen. Und liebe Geschwister, wir sind doch nicht auf einem aufsteigenden Ast, dass die Heerscharen nur noch so herzuströmen, dass Gemeindehäuser gebaut werden müssen und wir gar nicht wissen, wohin mit all den Gläubigen und den Frommen. So sieht's doch nicht aus. Man muss doch sagen, eher umgekehrt. Ohne dass wir das jetzt an dieser Stelle dramatisieren müssen. Wir merken doch selbst, wie sich das geistige Umfeld um uns wenige Christen dramatisch verändert. So, und wenn du da nicht wahrnimmst, aus der biblischen Perspektive, wie deine Situation zu beurteilen ist, dann rutschst du ganz schnell ab. Dann rutschst du wirklich ganz schnell ab und dann gibst du dich ganz schnell mit irgendwelchen vorläufigen Antworten zufrieden. Dann rutschst du, ja, wie soll ich es mal sagen, dann rutschst du so in eine Durchschnittsgläubigkeit ab und das Leben mit Jesus Christus, ja, das plätschert so mehr oder weniger dahin. Also ganz wichtig, dieser Gedankengang des Apostel Petrus nicht. Erkennt ihr wirklich, welches Vorrecht ihr habt, jetzt in dieser Zeit zu leben? Und das gilt ja jetzt schon seit 2000 Jahren. Aber in dieser Zeit der Erfüllung zu leben. So, und jetzt natürlich die Frage, woran kannst du das festmachen, dass du dieses Vorrecht hast, dass du mit diesem Vorrecht lebst? Woran kannst du das festmachen? Drei Punkte. Und der erste Punkt ist derjenige, dass du es schlicht und einfach daran festmachen kannst, dass es doch ein riesig großer Unterschied ist, ob du in der Abteilung Planung, in der Abteilung Wort oder in der Abteilung Tat lebst. Ich denke, das würdest du ja selbst schon aus deinem kleinen irdischen Leben schnell bejahen. Es ist doch ein Unterschied, ob du anfängst zu denken, oder ob du das, was du gedacht hast, auch sagst. Oder ob du das, was du gedacht und gesagt hast, auch wirklich tust. Das würdest du ja in deinem kleinen Leben ganz schnell bejahen, dass es so ist. Und wir Jesus-Leute sind jetzt in der Tat also wirklich, man darf es ruhig mal so sagen, wir sind eine privilegierte Truppe. Dass wir das jetzt wirklich erleben dürfen, indem wir also diese sind, die die Tat sehen. Dafür konntest du nichts. Nicht, das begann, wenn man so will, das begann also im Grunde genommen mit der Tat deiner Geburt, wo der lebendige Gott dich sozusagen ins Rennen geschickt hat und du dann irgendwann zum lebendigen Glauben gekommen bist. Nicht, und dass wir das also wirklich verstehen, dass es wirklich ein riesengroßer Unterschied ist, ob du im Alten Testament in der Prophetie lebst oder im Neuen Testament und sagen kannst, tatsächlich, es ist jetzt wirklich wahr geworden. Aus Wort und Plan ist jetzt wirklich Tat geworden, dass du das wirklich erkennst. Und wir wissen ja, dass es eine Menge Bibelstellen im Alten Testament gibt, wo von diesem Hören dieser wunderbaren Prophetie Gottes, wo sich aber gleichzeitig immer wieder dieses noch nicht durch die Prophetien zieht. Und das hängt ja schon ganz vorne in der Bibel an. 1. Mose 49, da kommt der Tag, wo der Jakob seine Söhne segnet. Und mitten in diesen Segnungen hinein hat dieser Mann plötzlich diesen prophetischen Durchblick oder Weitblick und sagt, Herr, ich warte auf dein Heil. Aber noch nicht jetzt. Ich warte auf dein Heil. Und das nächste Beispiel, was wir sicherlich auch alle kennen, das ist Biliam mit seiner Perspektive auf diesen Stern, was uns beschrieben wird da im 4. Buch Mose, ab Kapitel 24, wo er sagt, ich sehe ihn aber noch nicht jetzt und ich schaue ihn aber noch nicht von nahem. Und dann Mose, nochmal Mose, wo er also selbst mit prophetischer Klarheit sagt, im 5. Buch Mose 18, einem Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus und so weiter. Und dann machen wir einen kleinen Sprung, nehmen wir mal diesen Habakuk. Und wir wissen ja, wenn wir so die ersten beiden Kapitel lesen, nicht wie er da auf seiner Warte steht und da Ausschau hält und dann ihn plötzlich diese Frage bewegt, wo sind denn all diese Prophezeiungen und Gott zu ihm dann quasi sagt, das kann ich dir alles schriftlich geben. Schreibe es auf eine große Tafel, dass sich diese Prophezeiungen, dass diese Verheißungen sich erfüllen werden. Habakuk 1 und Habakuk 2 kann man das also im Detail also nachkommen. Also, liebe Geschwister, das Heil wird kommen. Der Prophet wird kommen. Der Stern wird kommen. Aber noch nicht jetzt. Es dauert noch. Nicht ein Jahr, nicht 10 Jahre, nicht 100 Jahre, sondern viele, viele, viele hunderte Jahre wird es dauern, bis die Zeit der Erfüllung eintritt. Es gibt ein Adventslied, ich weiß jetzt nicht, ob das hier bekannt ist. Das heißt, Gott sei Dank durch alle Welt. Und in der zweiten Strophe, da kommt genau das zum Ausdruck, was diese vorangegangenen Beispiele, die wir gehört haben, aufgezeigt haben. Da heißt es nämlich, was der alten Väter Schar höchster Wunsch und Sehnen war und was sie geprophezeit ist erfüllt in Herrlichkeit. Genau das ist es. Ja, und dann, liebe Geschwister, dann ist die Tat wirklich geschehen. Galater 4, Vers 4. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und jetzt ist es doch interessant, dass das Neue Testament diesen Gedankengang des Apostel Petrus wieder aufnimmt, um wirklich, wirklich deutlich zu machen, was das für ein Vorrecht ist, dass die Christen damals und dass wir heute in dieser Zeit leben dürfen. Um das wirklich klar und deutlich herauszustellen. Und selbst Jesus Christus hat diesen Gedankengang aufgenommen, und zwar in seinem großen Kapitel vom Sämann, Matthäus 13, wo er dazu seinen Jüngern sagt, nicht viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen, zu hören, was ihr hört und was sie nicht hören. Also auch die Jünger lebten eben schon in dieser Zeit der Erfüllung, gehörten auch zu diesen ja Privilegierten, zu diesen Bevorzugten, die dieses Vorrecht hatten. Und jetzt kann man verstehen, dass Jesus Christus da im Johannesevangelium im Kapitel 8, Vers 56 sagt, Abraham wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Das ist ja eigentlich eine unglaubliche Vorstellung, liebe Geschwister. Man muss ja wirklich sagen, dieser Abraham hatte schon diese Perspektive Golgatha. Nur als er die Zeitachse natürlich sah, da wusste er, dass es noch sehr, sehr, sehr lange bis zur Erfüllung dauern würde. Aber er hat sich schon ewig lang gefreut, dieser Abraham. Und nochmal Johannes sagt auch, dass auch Jesaja Christus gesehen hat. Also auch ein Jesaja wusste bereits von Jesus. Aber wir wissen, von Jesaja bis Jesus dauerte es noch einmal circa, ja, so 700 Jahre. Also auch dieses noch nicht, es zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel. Und nehmen wir jetzt noch ein Beispiel des Apostel Paulus. Apostelgeschichte 13, da sagt er, wir verkündigen euch die Verheißung, Plan, die an die Väter ergangen ist, Wort, dass Gott sie uns, ihren Kindern, jetzt erfüllt hat, tat. Da haben wir genau das alles drin. Und selbst über, und auch über dem Leben des Apostel Paulus steht das Thema erfüllte Zeit. Auch er lebte in dieser erfüllten Zeit. Und als letztes Beispiel ein Wort aus dem Hebräerbrief. Darf natürlich nicht fehlen, wo es von allen Glaubenden des alten Bundes heißt, Hebräer 11, Vers 13, diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern nur von Ferne gesehen. Tja, und wir sind jetzt die, die das alles erreicht hat, die das alles erleben dürfen, die das sehen dürfen. Und das, wie gesagt, gilt schon seit 2000 Jahren. Das ist das Erste. Das ist der erste Punkt, woran du festmachen kannst, ja, woran du festmachen kannst, dass du mit diesem Vorrecht lebst, dass du dieses Vorrecht hast. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt. Und dass uns der Apostel Petrus quasi die Frage stellt, merkt ihr auch, ja, was für einen Wert, was für einen Stellenwert ihr habt, dass einerseits die alttestamentlichen Propheten, tja, man darf es so sagen, forschend für euch gearbeitet haben. Und wie die forschend für uns gearbeitet haben, das kannst du ganz besonders an einem Propheten sehen, nämlich an dem Propheten Daniel. Da kannst du nämlich die ganze Forschungstätigkeit wunderbar mitverfolgen, wenn du dir heute Nachmittag mal die Mühe machst und liest die Kapitel 9, 10, 11 und 12 durch. Da kannst du das also wunderbar erleben. Dieser Prophet Daniel, den also auch die Frage bewegte, wie und wann erfüllen sich die Prophetien Gottes? Und dann lesen wir, dass in diese Forschungstätigkeit des Daniel der Engel Gabriel auftritt und der solch einer Koryphäe wie Daniel das Ganze aufschließen muss, das, was Gott dem Daniel schon gesagt hat, aber wie das Ganze einzuordnen ist, wie das Ganze zu verstehen ist. Und so gegen Ende des Buches, da bekommt er Daniel ja auch einen Zeitpunkt, einen Zeitraum genannt. Da hört er einen Zeitraum, da ist die Rede, wir wollen da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber da ist die Rede von 2,5 Zeiten. Und Daniel sagt ja selber, ich hörte das, aber ich habe es trotzdem nicht verstanden. Und dann sagt der Engel zu ihm, geh hin, Daniel, denn dir ist es verborgen und versiegle es bis auf die letzte Zeit. Also jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Und wir alle, liebe Geschwister, wir alle sitzen heute hier und sind über alle Maßen dankbar, dass solche Männer wie Daniel, wie Jesaja, wie Jeremia, wie Ezekiel und so weiter, nicht, dass sie für uns forschend gearbeitet haben. Und du dich vielleicht fragst, ja, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Ich, kleiner Christ, der jeden Tag versuche, irgendwie immer da durchzukommen mit Gottes Hilfe. Wer bin ich eigentlich? Dass ich sowas wirklich wissen darf. Und der lebendige Gott sagt zu dir, du bist Teil der neutestamentlichen Gemeinde. Durch meinen Sohn Jesus Christus bist du auch Glied an seinem Leibe. Und jetzt kommt es, ich habe es so in deinem Leben geführt, dass du in der erfüllten Zeit lebst und dass du in dieser Zeit sicher, das heißt getrost und aufrecht deinen Weg gehen kannst, bis du eines Tages bei mir bist. Das sagt ja also wirklich der lebendige Gott. Und wir kennen ja so diesen Gedankengang, kennen wir ja auch bei dem Apostel Paulus, wenn er da im Römer 15, Vers 4 sagen kann, was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben. Und wenn dir das Unglaubliche und das Unfassbare, das die alttestamentlichen Propheten für dich forschend gearbeitet haben, noch nicht ausreicht, dann sagte der Apostel Petrus, dass du jetzt wissen musst, dass auch die Engelwelt das alles mitverfolgt, was mit dir, kleiner Gemeindekreatur, so hier auf Erden abläuft. Also der Hofstaat des lebendigen Gottes, der unmittelbare Hofstaat des lebendigen Gottes beobachtet gespannt, wie die Pläne Gottes, von denen sie Erkenntnis haben, und wie das Wort Gottes, das sie ja zum Teil selbst transportiert haben, realisiert. Die Engel beobachten gespannt, wie Gemeinde Jesu Christi wird. Und wieder die Frage des Apostel Paulus, erkennst du wirklich deinen Stellenwert? Erkennst du da deinen Stellenwert? Nicht, dass die alttestamentlichen Propheten für dich gearbeitet haben und dass die Engelwelt gespannt dich beobachtet, was mit dir so hier auf Erden abläuft. 3 Punkte, einer fehlt noch. Und der letzte Punkt, woran du das wirklich festmachen kannst, dass du dieses Vorrecht hast, dass du mit diesem Vorrecht lebst, ist, dass es ein faszinierendes Geschehen ist, was bei dir abgelaufen ist. Und was ist denn bei dir Unglaubliches passiert? Vielleicht bist du jetzt ein bisschen enttäuscht, wenn es da in Vers 12 heißt, dass es euch verkündigt wird. Das ist überhaupt, wenn man mal diese 3 Verse durchliest, ein Wort ist ja sehr entscheidend hier. Das überliest man ja wirklich schnell. Das ist nämlich dieses Wörtchen euch. Das taucht nämlich 3-mal hier auf, dass das alles geschehen ist für euch. Für euch. Und was ist jetzt nun Unglaubliches passiert? Also wie gesagt, dass es euch also verkündigt worden ist und wir sagen vielleicht, naja, mehr nicht. Ich hätte eigentlich mehr erwartet. Das ist nicht unbedingt, was mich jetzt vom Hocker reißt. Und viele sitzen hier vielleicht schon Jahre unter der Verkündigung, ja, und sagen, dass es eigentlich weniger Highlights gegeben hat. Aber betrachten wir auch das mal sehr nüchtern und realistisch. Ist die Verkündigung an sich eigentlich nicht unglaublich schwach? Lesen wir mal oder erinnern wir uns an Paulus, wohlgemerkt, Paulus. Wie Paulus seine Verkündigung beschreibt, lesen wir nun mal 1. Korinther Kapitel 1 durch. Aber, und jetzt kommt es, jetzt stehen wir trotzdem, was die Schwachheit der Verkündigung betrifft, stehen wir jetzt wirklich vor einem unglaublichen Phänomen, wofür wir alle, die wir hier sitzen, ein Beispiel sind. Nämlich, dass es jetzt nicht am Verkündiger liegt, sondern dass sich der lebendige Gott mit der Schwachheit der Verkündigung verbindet und damit etwas Wunderbares, damit etwas Ewiges hinbekommt. Greifen wir nur mal etwas schon voraus. Auf diesen Vers kommen wir noch demnächst. Und zwar Vers 23 im selben Kapitel, wo es heißt, denn ihr seid wiedergeboren, ja, woraus? Aus dem lebendigen Wort Gottes, aus der Verkündigung. Genau da haben wir es. Und durch die Schwachheit der Verkündigung hat der lebendige Gott wirklich bei dir etwas hinbekommen, dass du zum lebendigen Glauben gekommen bist, dass ein neuer Mensch aus dir geworden ist, dass du gerettet bist, dass du den Himmel findest, dass du eines Tages bei dem Herrn bist. Das hat er durch die Schwachheit der Verkündigung hat er das zu Wege gebracht. So. Und jetzt denke ich mal, was mein Leben anbetrifft. Jetzt denke ich mal so ungefähr 65 Jahre zurück. Jetzt denke ich mal an meine Sonntagsschule, an die Sonntagsschultanten, die da in großer Liebe und Hingabe uns die Jesusgeschichten erzählt haben. Und ihr könnt euch vorstellen, mit welchen einfachen, primitiven Mitteln. Und wir diese Sonntagsschultanten geärgert haben. Und sie haben uns sich davon nicht irritieren lassen, sondern sie haben wirklich mit Liebe und Hingabe uns die Jesusgeschichten wirklich erzählt. Und vielleicht hast du in irgendeiner Evangelisationsveranstaltung gesessen und hast Mitleid gehabt mit diesem Prediger und hast vielleicht gesagt, ach, dass er hoffentlich erbarme dich, dass er hoffentlich etwas passiert. Schwachheit über Schwachheit. Und dann bist du eines Tages zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Und du kannst es gar nicht fassen angesichts der Dürftigkeit und der Schwachheit der Verkündigung. Und jetzt komme ich nochmal auf die Engel zu sprechen. Und die Engel stehen daneben und schauen zu und sehen das alles und sagen, das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich, wie unser Herr das hinbekommt. Und vielleicht denken die Engel sogar weiter und sagen, aber vom Himmel aus her haben wir doch wesentlich mehr anzubieten als irgendeinen von diesen schwachen Verkündigern, die unser Herr schon seit 2000 Jahren hier auf der Erde herumlaufen lässt. Und der lebendige Gott antwortet ihnen, genauso mache ich es. Genauso mache ich es und ihr könnt zusehen, wie ich das hinbekomme. Genauso mache ich es. Das ist der lebendige Gott. Und diese Engel haben ja, das wissen wir ja auch, sie haben ja noch eine weitere Aufgabe. Sie haben ja noch eine weitere Aufgabe, dass nämlich die Realisierung der Pläne Gottes, dass sie das zum Anlass nehmen, diesen lebendigen Herrn wirklich zu loben. Und deswegen heißt es ja zum Beispiel in Lukas 15, Vers 7 oder 10 kann man auch nehmen, nicht so wird Freude sein vor den Engeln über einen Sünder, der Buße tut. Und darüber werden sie den lebendigen Gott, ihren Herrn, loben und preisen. Ja, liebe Geschwister, was ist das wunderbar? Was ist das wunderbar, das muss man jetzt wirklich sagen, dass wir ja nicht in der Zeit nur des Plans und nur des Wortlebens, sondern in der Zeit der Erfüllung. Was ist das wunderbar? Ja, dass die Bibel für uns gearbeitet hat, angefangen von Jesaja bis Maleachi. Was ist das faszinierend, dass die Engel sogar auf uns schauen? Und was ist es faszinierend, dass der lebendige Gott durch die Schwachheit der Verkündigung wirklich das Ewige hinbekommt, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen? Und wenn ich das weiß, und wenn ich das höre, und wenn ich das verstehe, und wenn ich das annehme, dann kann ich in der Tat sicher meinen Jesusweg gehen. Das heißt wirklich aufrecht und getrost. Und liebe Geschwister, das geht zum Schluss. Warum ist das so wichtig zu wissen? Warum ist das so wichtig zu wissen? Ich möchte zum Schluss noch einige kleine Beispiele anbringen, die vielleicht uns noch nicht so sehr betroffen. Aber diese Frage eben deutlich machen, warum es so ungemein wichtig ist, das zu verstehen. Da sind wenige Christen in der Türkei, die halbwegs versuchen, in einem muslimisch geprägten Umfeld da ihre Gottesdienste, ihre Hauskreise, ihre Bibelstunden da wirklich durchzuführen. Da ist ein Gemeindeleiter, sagen wir in Nordnigeria, der nicht weiß, ob seine Buschkapelle in nächster Zeit von irgendeinem verrückten Terrortrupp da überrannt wird und angesteckt wird. Da sitzt in Saudi-Arabien eine Frau vor ihrem Laptop und nur eine Chance hat, über das Internet halbwegs Verbindung aufzunehmen mit der Gemeinde Jesu Christi weltweit und hofft, dass der Internetweg, dass ihr Internetweg nicht verfolgt und aufgedeckt wird. Und jetzt siehst du dich. Vielleicht bist du der Einzige in der Familie, der Jesus Christus nachfolgt. Oder vielleicht bist du der Einzige Nicht-Christ in deiner Schulklasse. Der Einzige Christ in der Ausbildung. Der Einzige Christ in der Firma, wo man den Namen Jesus Christus nicht aussprechen kann, geschweige denn, dass man ihn vielleicht überhaupt kennt. Wo du aber unter den nicht gerade günstigen Umständen dich redlich bemühst, ein Zeuge für deinen Herrn Jesus Christus zu sein. Und jetzt komme ich nochmal auf die Engel zu sprechen. Und all diese Beispiele, die ja nun Realität sind, all das sehen die Engel. Und für sie ist es faszinierend, dass sie sehen müssen, dass sie sagen, ja, der oder die haben unseren Herrn doch noch nie gesehen, haben den noch nie gesehen und glauben und vertrauen ihm. Und jetzt machen sie momentan eine ganz, ganz schwierige Zeit durch und wir können es nicht fassen unserem Herrn vertrauen und glauben sie immer noch. Sie verleugnen ihn nicht, sie stellen ihn nicht in Frage und sagen, Herr, warum hast du das getan? Warum gehst du so mit mir um? Wenn es anders wäre, könnte ich dir viel besser dienen. Sie wissen vielleicht nicht, warum der Herr so führt. Ob es ein Ziel ist für die Person selbst oder für andere. Aber sie gehen in aller Treue und in allem, im Glauben gehen sie diesen Weg mit ihrem Herrn weiter. Und der Apostel Petrus würde jetzt zu all diesen Leuten sagen, denkt immer daran, dass ihr wirklich in diesem Vorrecht lebt, das erleben zu dürfen, das, was der lebendige Gott aus euch gemacht hat. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, das wissen wir. Das wird er uns sagen. Deswegen, liebe Geschwister, deswegen ist es so wichtig, dass wir das wirklich verstehen, dass wir das wirklich annehmen, dass es so ist. Weil auch wir in solche Situationen, wie wir sie gerade geschildert haben, hineinkommen können. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, ich finde es ja immer wieder wunderbar, welche Erkenntnisse uns der Herr aus diesen drei Versen wirklich erschließt. Und ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir diese Erkenntnisse wirklich mit in die neue Woche nehmen. Amen.